Er lebt, haben wir gesungen. Ich habe den Eindruck, mehrere hätten mitsingen können. Ich konnte das gut beurteilen von dort vorne, aber die Wahrheit steht fest. Er lebt. Und ich dachte, wir sollten vor der Predigt nochmal uns an eine ganz alte Tradition erinnern, die ich schon seit wenigstens 40 Jahren kenne. Wo nämlich der Prediger vorne steht und sagt, der Herr ist auferstanden, und die Gemeinde wiederholt, wahrhaftig auferstanden. Und das wiederholt sich dreimal. Und ich hoffe, dass ihr dann etwas kräftiger mitredet als eben beim Singen. Und dass es ganz kräftig ist, beim Singen ist es auch wichtig, dass man dabei steht, ja, und nicht dann den Bauch so gekrümmt hat. Lasst uns dazu aufstehen und diesen Ostergruß miteinander sagen. Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Wunderbar. Dankeschön. Setzt euch. Ich muss euch sagen, dass ich bei der Predigtvorbereitung etwas Mühe hatte. Das Thema Auferstehung ist so gewaltig, dass ich jetzt schon weiß, wenn ich etwas davon sage, habe ich nur einen ganz kleinen Teil gesagt. Ich werde vielleicht einige enttäuschen. Man könnte so vieles über die Auferstehung sagen. Man könnte alle Einzelheiten von jeder Begegnung, die Petrus hatte mit Jesus, sagen. Jede einzelne Geschichte mit Maria Magdalena und jede einzelne Geschichte wäre für sich genommen eine Geschichte, eine Predigt wert. Aber ich habe nur zwei Punkte heute Morgen, über die ich sprechen möchte. Einmal der erste Punkt, die klaren Beweise der Auferstehung Jesu. Und da werde ich nur über ganz kleine Dinge reden. Die Beweisliste ist viel größer. Auch hier nur einen kleinen Ausschnitt. Soll ja auch nicht zu lang werden. Und der zweite Punkt ist eine Frage. Glaubst du das? Und die Frage wirst nur du selbst für dich beantworten können am Ende der Predigt. Der erste Punkt, die klaren Beweise der Auferstehung Jesu. Es sind Beweise, die selbst notorische Gottesleugner nicht entkräften können, selbst wenn sie es versuchen. Die Klarheit der Tatsache der Auferstehung wird daran deutlich, wie viele Augenzeugen davon berichten. Und ich werde jetzt eine Liste aus der Bibel auflisten, wie vielen Menschen Jesus begegnet ist. Und es ist überwältigend zu sehen, wie viele Menschen mit ihren eigenen Augen den Herrn gesehen haben. Bei einem Unfall oder in der deutschen Rechtsprechung ist es so, der Peter und ich haben einen Autounfall, da kann ich und der Peter sagen, was wir wollen. Es zählt das, was Johann und André gesehen haben. Es ist völlig egal, was ich sage. Und schon im Alten Testament sagt Gott, jede Sache soll mit zwei oder drei Zeugen gültig sein. Und Jesus wiederholt es im Neuen Testament und die Apostel auch. Und hier haben wir nicht zwei oder drei, hier haben wir unzählige Zeugen, die das gesehen haben, denen Jesus erschienen ist. Nun, wir hatten vor kurzem Karfreitag. Ein schreckliches Ereignis. Eine der schrecklichsten Hinrichtungsmethoden, die die Menschheit erfunden hat, um Menschen zu quälen, hat man angewandt, um den Herrn Jesus umzubringen. Und wenn ich euch jetzt eine Liste vorlese, um nur Beweise aufzulisten, dann überlegt mal, was ging in denen vor, die Jesus gesehen haben, die noch die Depression in den Knochen stecken hatten von Freitag, als sie auf einmal dem Auferstandenen begegnet sind und ihn mit eigenen Augen gesehen haben. Das kann man in der Predigt jetzt gar nicht unterbringen. Zuerst erschien der Auferstandene Maria Magdalena und den übrigen Frauen. Und drei Autoren berichten davon: Matthäus 28, 8 bis 10, Markus 16, Johannes 20. Und dann erschien Jesus dem Petrus am Nachmittag. In Lukas 24 und 1. Korinther 15 lesen wir davon. Dann erschien Jesus den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gegen Abend. Markus 16 und Lukas 24. Wir sehen immer wieder andere Autoren, die es berichten. Die Jünger ohne Thomas im Obergemach, davon lesen wir in Lukas 24 und Johannes 20. Thomas war so einer der Christen, der nicht immer im Gottesdienst war, nicht? Er hatte Wichtigeres zu tun, hatte irgendetwas anderes, einen Spaziergang zu machen oder sonstiges, Fitness, durch den Wald gehen, war schönes Wetter, aus irgendeinem Grund war er nicht im Gottesdienst. Und am darauffolgenden Sonntagabend, als dann die Jünger dem Thomas erzählt haben, Jesus ist auferstanden, ja, dann hat er sich gesagt, weißt du was, heute mache ich mal keinen Waldspaziergang, heute gehe ich mal mit, dann treffe ich ihn vielleicht. Und dann kam er und Jesus war nicht da. Und die Jünger, die hatten Angst vor den Römern und von den Juden, die sie verfolgten, haben sich eingeschlossen, die Türen waren verschlossen und auf einmal ist Jesus da. Und wisst ihr, was mir besonders auffällt an dem Charakter Jesu? Er kümmert sich um die Schwachen. Da sind die Jünger zusammen und zu wem geht Jesus, als er in den Raum auf einmal kam? Er konnte durch Räume gehen, ja, nicht so wie ich, der einen Schlüssel braucht dafür. Und er war auf einmal da und er steuert Thomas an und sagt, Thomas, gebe mir deinen Finger und lege ihn in meine Wunde und gib mir deine Hand und lege ihn in meine Seite. Übrigens hat Thomas gesagt, eine Woche vorher, das kann nicht sein mit der Auferstehung, ihr seid alle verrückt. Das ist Quatsch, das gab's noch nie. Erst wenn ich meinen Finger in die Wunde lege und meine Hand in seine Seite, dann werde ich glauben. Übrigens zwei Sinne, wenn ich es sehe und fühle, dann werde ich glauben. Es gibt heute immer noch Leute, die sich für gebildet halten, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und als Petrus dann, als Thomas, das fühlt, kann er nicht anders als Jesus anbeten. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus zu Thomas, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Danach erscheint Jesus den 7 Jüngern am See Genezareth in Johannes 21. Wir lesen, dass die Apostel mit mehr als 500 Menschen zusammen sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, aber 500, das ist ja schon Wahnsinn. Eine große Versammlung. Dort kommt Jesus hin und es sind so viele Zeugen auf einmal. Darunter ein Halbbruder Jesu, Jakobus, der ihm übrigens niemals vertraute. Er war immer gegen seinen Halbbruder Jesus eingestellt. Aber als er auferstanden war und alle ihm berichtet haben, an den du nicht glaubst, der ist auferstanden, dann wird dieser Jakobus gläubig. Später wird er Pastor der Gemeinde. Ja, es gibt einige Pastoren, die früher mal Dreckskerle waren. So einer war auch Jakobus. Dann die Zeugen der Himmelfahrt. Wir lesen das in Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und Apostelgeschichte 1. Liebe Freunde, ich bin so beeindruckt, wie die Bibel so akkurat und so ausführlich die Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn schildert. Und trotz verschiedener Schreiber gibt es keinen Widerspruch unter den Berichten. Gott war es wichtig, uns ganz genau wissen zu lassen, welchen Augenzeugen Jesus begegnet ist. Man weiß den Ort, man weiß den Anlass, man weiß die Namen derer, die ihn gesehen haben. Das von römischen Soldaten bewachte Grab ist leer. Der Tod konnte den Herrn Jesus nicht halten. Der Herr des Lebens hat den Tod besiegt. Und so treffend sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, so fragt er, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Bis jetzt war der Tod das Stärkste, was es in der Menschheit gab, so endgültig. Aber jetzt hat Jesus den Tod besiegt. Wie wahr ist doch, was Jesus über sich selbst sagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat nicht nur das Leben, er ist das Leben, der den Tod besiegt. Diese Begegnung zwischen Ostersonntag und der Himmelfahrt Jesu beweisen mit überwältigender Klarheit die Auferstehung Jesu. Und was ich ja auch in der Predigt nicht erklären kann, ist, jede einzelne Begegnung von der Liste, die ich jetzt eben genannt habe, ist sowas von emotional. Niemand von uns ist jemals in seinem Leben einem Auferstandenen begegnet. Wisst ihr, was das für ein bewegendes Ereignis ist? Du glaubst keinen deiner Sinne mehr. Wie hättest du reagiert, würde der Heiland der Welt dir begegnen? Und dann noch einige außerbiblische Quellen und Beweise. Sogar die Geschichtsschreibung im ersten Jahrhundert weist real auf die Auferstehung Jesu hin. Da gibt's Ignatius, er lebte 50 bis 115 nach Christus. Also er wurde geboren, nachdem Jesus auferstanden ist. Er war also kein Augenzeuge. Aber er kannte so viele, die noch lebten, die Augenzeugen waren, mit denen er persönlichen Kontakt hatte. Und so schreibt Ignatius, er, Jesus, wurde gekreuzigt und starb unter Pontius Pilatus. Er wurde wirklich nicht nur dem Schein nach gekreuzigt und starb, während Wesen im Himmel und auf der Erde zuschauten. Nach 3 Tagen stand er wieder auf aus dem Grab. Dieses Schreiben von Ignatius, das hat die Menschheitsgeschichte. Und in der Geschichte anerkannte jüdische Historiker Josephus war Zeitzeuge, er war Zeitgenosse Jesu. Er lebte zur gleichen Zeit wie die Jünger Jesu. Er war Zeitgenosse von Petrus, Johannes, Andreas und Paulus. Er war Widerstandskämpfer gegen die Römer und er war Schriftgelehrter und auch Pharisäer. Wahrscheinlich einer, der die Kehle auch benutzt hat, um gegen Christus zu schreien und zu sagen, kreuzige ihn. Ein Pharisäer war dabei. Davon können wir ausgehen. Ein Feind Christi. Er wurde dann gefangen genommen und unter dem Kaiser Vespasian wieder freigelassen. Und dann begann er nach der Freilassung mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Und diese Dokumente haben wir heute als historische Belege und diese stehen der Menschheit immer noch zur Verfügung. Und dieser Josephus, jüdischer Historiker und Gegner des Christentums, schreibt Ende des ersten Jahrhunderts die Tatsache der Auferstehung in einem seiner Bücher. Und einen Auszug aus dem 18. Buch in Kapitel 3 möchte ich vorlesen. Da schreibt Josephus, ist ein bisschen holprig übersetzt, ich werde mir Mühe geben, es zu lesen. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch Heiden an sich. Er war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 3. Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. So der jüdische Historiker Josephus, der Zeitgenosse Jesu war. Aber auch römische Historiker des ersten Jahrhunderts, Tacitus, Plinius und Sueton, bestätigen die Tatsache der Auferstehung Jesu in ihren Berichten. Ja, Freunde, wenn selbst die Gegner der Wahrheit, Gegner Jesu, bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, dann finde ich das einen ganz besonderen Beweis der Auferstehung, nicht? Leider kursieren bis heute von Gottesleugnern in die Welt gesetzt, um die Auferstehung als Wahrheit zu leugnen, Gerüchte. Und einige dieser Gerüchte möchte ich hier nennen. Zu Neudeutsch nennt man diese Gerüchte auch Fake News. Übrigens, der amerikanische Präsident hat dieses Wort sehr lieb. Fake News. Gefälschte Nachrichten. Da gibt es die Theorie, Feinde Jesu hätten seinen Leichnam gestohlen. Und da gibt es eine andere Theorie, die Jünger hätten seinen Leichnam gestohlen. Diese Theorie haben die Mörder Jesu, die Priester und Pharisäer in die Welt gesetzt. Fake News. Gefälschte Nachrichten. Und der Wissenschaftler Josh McDowell schreibt in einem seiner Bücher, er schreibt übrigens sehr viel über die Beweislage der wahrhaftigen Auferstehung. Ich bin so beeindruckt, wenn ich das lese. Ich habe über die Auferstehung so eine Ausarbeitung. Ich könnte jede Ostern könnte ich stundenlang darüber referieren, was ich aus seinen Büchern habe, zusammengetragen von anderen Wissenschaftlern. Unheimlich interessant. Und einen Satz daraus möchte ich euch vorlesen. Wenn man nachdenkt und prüft, schreibt Josh McDowell, so bleiben nur drei Möglichkeiten oder drei Theorien übrig, was am Ostersonntag geschah. Die erste Theorie, der Leichnam wurde durch Feinde aus dem Grab entfernt. Da schreibt Josh McDowell, aber da gibt es kein Motiv, denn sie wollten ihn ja im Grabe sehen. Welches Motiv sollten Feinde haben, Jesus da rauszuholen? Sie wollten ihn doch da drin haben. Die zweite Theorie, Jesu Leichnam wurde durch Freunde entfernt. Da fehlte aber die Kraft, das auszuführen und die Macht gegen die römische Besatzung und Bewachung. Es bleibt daher nur die dritte Möglichkeit übrig. Die Auferstehung ist ein Gotteswerk. Das wäre die einzige logische Konsequenz. Und George Hansen formuliert so treffend einen schönen Satz. Er schreibt, der schlichte Glaube eines Christen, der mit der Auferstehung rechnet, ist nichts gegen die Leichtgläubigkeit des Skeptikers, der die wildesten und unwahrscheinlichsten Abenteuergeschichten eher akzeptiert, als sich dem klaren Zeugnis von Beweismaterial auf historischer Basis anzuschließen. Der Glaube mag seine Schwierigkeiten haben, doch die Absurdität des Unglaubens ist bei weitem größer. Wie treffend, nicht wahr? Die Absurdität des Unglaubens. Und wisst ihr, wenn ich mit Leuten, die keine Ahnung haben, spreche, das ist wirklich absurd, was sie sagen. Die haben keine Ahnung und sprechen. Nun, die Glaubhaftigkeit der Bibel ist mit keinem Buch dieser Erde zu vergleichen. Inhaltlich, historisch betrachtet, ist dieses Buch das Glaubhafteste, was die Menschheit hat. Und Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Ich kann der Bibel also zu 100% vertrauen. Es ist Gottes Wort und wahr in allen Aussagen. Denn Geschichtsschreibung und Zeugen bestätigen die Auferstehung Jesu glasklar. Freunde, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Das Grab ist leer. Ich habe mir einen schönen Satz mal gemerkt von einem Forscher, dessen Namen ich jetzt nicht im Sinn habe. Er schreibt, Gräber von Konfuzius, Buddha und Mohammed sind belegt. Das Grab Jesu ist leer. Und das macht den Unterschied. Jesus lebt. Mein zweiter Punkt, glaubst du das? Oh, das ist so eine wichtige Frage. Es gibt ein Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wisst ihr, warum die Deutschen nicht heiß sind? Weil sie in dieser Beziehung fast nichts wissen. Weißt du, viele Menschen wissen nichts von Gott und es ist erschreckend, wie wenig sie von Gott wissen. Sie lernen und studieren und machen so viel für ihre Ausbildung, aber sie wissen vom Wichtigsten fast nichts. Machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Vor einigen Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Autohändler, Mitte 30, 4 Kinder, sehr freundlich, sehr gebildeter Mensch. Und ich hatte beruflich mit ihm zu tun und erzählte ihm von Jesus. Und ich merke ja sofort, ob einer interessiert ist oder nicht. Und wenn ich merke, er ist nicht interessiert, dann höre ich auch auf. Aber er hörte mir halbwegs interessiert zu, aber blieb distanziert. Er blieb distanziert, bis ich ihm erzählte, dass es mathematisch 100% wahr ist, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich merkte, auf einmal setzte er sich aufrecht und seine Augen blieben in meinen Augen und er war voll bei der Sache. Und ich habe ihm eine Rechnung vorerzählt, die ihn gepackt hat. Und diese Rechnung, die ich diesem Kaufmann vorrechnete, will ich euch jetzt auch vorrechnen. Der Wissenschaftler Josh McDowell bekam eine Wahrscheinlichkeitsrechnung von 2 Mathematikern zugeschickt, die ihn umgehauen haben. Und ich habe einen Wunsch, dass heute vielleicht der ein oder andere auch umgehauen wird. Diese Rechnung hat Josh McDowell, damit ihr wisst, das ist keine Fake-Rechnung, die hat er dann zu den bekanntesten amerikanischen Universitäten, zu den mathematischen Abteilungen dort geschickt und gesagt, schaut mal nach, ist diese Rechnung richtig? Und er bekam von den bekanntesten Unis der USA die Antwort, ein Dokument, alles richtig. Die Mathematiker haben es richtig berechnet. Und jetzt werde ich euch diese Rechnung vorstellen. 2 Mathematiker wiesen nach, dass 8 Prophezeiungen, die in die Zukunft gerichtet sind, eine Wahrscheinlichkeit haben, sich zu erfüllen, dass diese Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 10 hoch 17 liegt. Das ist eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen. Eine Zahl mit 17 Nullen. Da ist Lottospielen schon fast sicher dagegen, dass du gewinnst, ja? Also bei 8 Prophezeiungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle eintreffen, bei 1 zu 10 hoch 17. Und angenommen, ich werde jetzt was erfinden, man würde über mich sagen, Andreas, du wirst den und den Beruf erlernen. Zweitens, du wirst eine Frau heiraten, die 2 Jahre jünger ist als du. Drittens, sie werden 4 Kinder gemeinsam bekommen in dem und dem und dem Jahr. Viertens, Andreas wird an der und der Krankheit erkranken. Fünftens, er wird in der und der Stadt behandelt werden und gesund werden. Sechstens, Andreas wird dieses und jenes Land bereisen. Siebtens, er wird in dem Jahr 2019 ein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten haben. So wichtig wie ich bin, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, nicht? Und achtens, er wird im Sommer des Jahres 2025 sterben. 8 erfundene Dinge. Wisst ihr, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass das eintrifft, wenn ein Mensch das sagt? 1 zu 10 hoch 17. In Prozent ausgedrückt 0,00%. Und um das zu verdeutlichen, haben die 2 amerikanischen Mathematiker eine Veranschaulichung gewählt. Diese Zahl ist so hoch, dass wenn man 10 hoch 17 $1 Münzen auf ganz Texas verteilen würde, wäre ganz Texas 60 Zentimeter hoch in 1 $ Münzen verschüttet. Ich habe es mal umgerechnet auf Deutschland. Texas ist flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland. Das heißt, Deutschland wäre 1,20 Meter hoch in 1 $ Münzen verschüttet. So hoch wäre die Zahl. 1 zu 10 hoch 17. Kann man sich gut vorstellen, nicht? Und wenn du, lieber Patrick, lieber Manfred, liebe Lisa oder wer auch immer mir jetzt zuhört, nun eine von diesen unzählbaren Münzen rot färben würdest und man würde sie mit dem Flugzeug irgendwo über Deutschland abwerfen und alles umrühren, und dann würden wir sagen, liebe Hanna, wir verbinden dir die Augen und jetzt hast du alle Zeit und du suchst so lange mit verbundenen Augen und du gehst nach Mecklenburg-Vorpommern und gräbst und bei 1,20 Meter, ich glaube, das ist die, dann gehst du nach München und dann gehst du nach Kiel und dann sagst du, die, das ist die. Und dann nimmt man dir die Binde ab und du schaust, es ist eine normale 1-Dollar-Münze. Die Wahrscheinlichkeit, dass du diese rote Münze findest, ist bei 0,00%. Die Wahrscheinlichkeit, mathematisch genau, ist 0,0000 mit 17 Nullen hinterm Komma. Nun, etwas ganz Wichtiges aus der Bibel. Gott hat in Bezug auf Jesus Christus seine Geburt, sein Geburtsort, sein Leben, seine Taten, seine Sündlosigkeit, sein Leiden am Kreuz, seine Verspottung, sogar die Art der Wunden beschrieben im Vorhinein in der Geschichte. Seinen Tod am Kreuz. Übrigens wusste man damals, als gesagt wurde, er wird an einem Holz erhoben werden, noch gar nichts von der Hinrichtungsmethode, die war noch gar nicht erfunden worden. Ja, selbst Kleinigkeiten sind vorausgesagt von Jesus Christus, dass die Soldaten ein Los werfen werden um das Gewand. Heute gehst du hin zu C&A und kaufst ein T-Shirt für, 17 Euro. Damals war ein Gewand sehr teuer. Und dann hat man Gefangene, die zum Tode verurteilt waren, haben sie ihn losgeworfen, um das Gewand Jesu zu bekommen. Dieses Detail vor Jesus Christus, vor dem Kreuz, dass dort das Los um sein Gewand geworfen wird, erwähnt die Bibel. Und genauso trifft es ein. Auch, dass ein Freund ihn verraten wird, wird vorausgesagt. Dass der Betrag, für den er ihn verraten wird, 30 Silberlinge ist, wird vorausgesagt. Übrigens, die Pharisäer wussten auswendig die Bibel. Sie kannten die 30 Silberlinge und selbst dort haben sie nicht gesagt, komm, 40 Silberlinge für eine gute Sache, ist eine heilige Zahl. Oder 25, weil sie zu kniepig waren. Nein, genau 30. Und es erfüllt sich wortwörtlich. Dass Judas nach dem Verrat wieder zurückkommen würde, weil ihm diese 30 Silberlinge keine Befriedigung verschaffen. Wo schmeißt er die 30 Silberlinge hin? Weiß das jemand? In den Tempel. Hör mal, das kannst du in den Mülleimer schmeißen, oder? Du kannst es den Armen geben, du kannst es in die Büsche schmeißen. Aber er schmeißt es in den Tempel. Genauso, wie das im Alten Testament vorausgesagt wurde durch die Propheten. Auf Punkt und Komma erfüllt. Und dann, was machen dann die Schriftgelehrten damit? Die nehmen die 30 Silberlinge, ja, die großen Männer sammeln das vom Boden auf, ja, und dann beraten sie und sagen, was sollen wir jetzt mit den 30 Silberlingen machen? Das ist Blutgeld. Wir wissen, dass wir Dreck am Stecken haben damit. Wir können das nicht in Opferkasten tun. Und dann kaufen sie vom Töpfer einen Acker. Weil sie gedacht haben, wir tun was Gutes damit, dann reden die über uns, wir haben etwas Karitatives gemacht, nicht? So, waren auch gute Politiker, die Leute. Und wisst ihr, was im Alten Testament steht? Sie werden für diese 30 Silberlinge einen Töpferacker kaufen. Genauso erfüllt. Wer ein bisschen Ahnung hat, der staunt. Der staunt. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber wenn ich das weiß, macht mich das sehr heiß, weil ich eins erkenne. Gott hält Wort in jedem Detail. In Summe, ich habe jetzt nur ein paar Dinge genannt, werden im Alten Testament über Jesus Christus 330 Prophezeiungen genannt. In Summe. Die sich alle auf Punkt und Komma erfüllt haben. Nun, Deutschland wäre 1,20 Meter in 1-Dollar-Münzen verschüttet, bei der Wahrscheinlichkeit 8 Prophezeiungen zu erfüllen. Wisst ihr, wie hoch die mathematische Wahrscheinlichkeit bei 330 Prophezeiungen wäre? 1 zu 10 hoch 157. Das wäre ein Umriss, wie Deutschland eben ist. Wir kennen ja Deutschland von der Tagesschau, wenn man die Wette, ne, die Umrisse, der würde ins Weltall reichen an 1-Dollar-Münzen. So wäre die große Zahl der Wahrscheinlichkeit, nämlich hinterm Komma, nicht vorm Komma. Also es wäre 0% Wahrscheinlichkeit, 0,00, dass das sich erfüllt. Und jetzt denk mal nach, mein Freund, wenn sich doch alle Prophezeiungen wortwörtlich erfüllt haben, dann haben wir einen klaren Beweis, dass dort jemand ist im Himmel, der die Macht hat, alles zu lenken und der den Willen hat, alles zu erfüllen, was er gesagt hat, auf Punkt und Komma. Und dieser jemand ist eine Person, Jesus Christus, der auferstandene Herr und Heiland. Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Versprechen sich erfüllen, liegt mathematisch nachgewiesen bei 100%. Wusstest du das? Und als ich das dem Autohändler erklärte, wurde er ganz still, lehnte sich zurück. Der hat so einen richtig tollen Sessel, ich hätte auch gern so einen, mit Kopflehne. Er sagte, ich glaube, ich muss anfangen, die Bibel zu lesen. Und ich sage ihm, ja, das solltest du machen. Dieser auferstandene Jesus hat einiges über den Himmel prophezeit. Hier ein Beispiel. Und diese Dinge sind noch nicht erfüllt, aber werden erfüllt werden, bald. Weil wir wissen, Wahrscheinlichkeit 100%. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2 und 3, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ein Versprechen an die Gläubigen. Nun, wie hoch ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass Jesus Wort hält und wiederkommt? Weiß das jemand? 100%. Und wenn jemand sagt, der hat die ganze Rechnung, die wir eben gemacht haben, gar nicht kapiert. Oder er will sie nicht kapieren. Wisst ihr, was das voraussetzt, dass Jesus Wort hält? Dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und es wird alles so kommen, wie er vorausgesagt hat. Und das, lieber Freund, macht mich so froh. Ich erzähle euch in einer Zeit in Deutschland, hier in Overath, wo viele nicht über Gott nachdenken, keinen vom Pferd. Ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Gott lässt uns nicht, hat uns hier diese wunderschöne Kirche geschenkt, ja, nicht damit allein, ja, erzählt mal schöne Geschichten, ja, sondern sagt den Leuten die Wahrheit. Ich komme wieder. Und was noch in der Zukunft offen steht, wird sich wortwörtlich erfüllen, weil Jesus auferstanden ist und lebt und Wort halten wird. Weißt du, noch eines möchte ich dir sagen. Zum Schluss. Du kannst die Rechnungen vom Kopf her verstehen und doch verloren gehen. Verstehen alleine, sagt Jesus, reicht nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Die Sicherheit, einmal, wenn dein Leben hier endet und dein Herz aufhört zu schlagen, und das passiert irgendwann, auch bei dir, dann hört es einfach auf und du schlägst die Augen auf. Diese Sicherheit, dass du die Augen aufschlägst an diesem Ort, wo Jesus ist, die ist 100%, wenn du Jesus angenommen hast. Das sind keine Fake News, liebe Freunde. Und deswegen musst du an ihn glauben. Das kann niemand für dich tun. glauben musst du selbst. Jesus nennt mal ein Beispiel, er sagt, da werden zwei in einem Bett schlafen. Ja, das ist ja üblicherweise Mann und Frau. Es kann sein, dass der Mann genommen wird in den Himmel, die Frau hier bleibt oder andersrum. Der Ehemann kann nicht für die Ehefrau glauben, das muss sie selber tun. Niemand kann für dich glauben, das musst du selber tun. Du musst Jesus haben. Und Paulus erklärt in einem einzigen Satz, wie man in den Himmel kommen kann. Und das ist mein Abschlussvers heute, Römer 10, Vers 9. Da sagt Paulus, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ja, die Beweise für die Auferstehung sind erdrückend. Aber Beweise nützen nichts, wenn sie in deinem Herzen nicht mit Glauben verbunden sind. Du musst es glauben. Lieber Freund, ich wünsche dir, dass dein Herz glaubt, an Jesus Christus glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Dann wirst du gerettet. Heute zu Ostern 2017 kann ich dir die feststehende Wahrheit zurufen. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden, ja, wahrhaftig auferstanden. Glaubst du das? Amen.